Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab 10 auf Bayern 1.
Die Suche nach dem richtigen Namen für ihr Kind ist für Eltern meist eine Herausforderung. Einmalig und individuell soll er sein. Julia Spanier aus Augsburg spricht in der katholischen Morgenfeier darüber, was es bedeutet, beim Namen gerufen zu werden und in einem Namen zu handeln.
Paradiesische Zustände. Alle möglichen Grüntöne strahlen uns vom Fleckchen unberührter Natur entgegen. Das Grün von saftigem Gras, das Grün von feingliedrigen Farnen. Die Blätter an den Bäumen sind wohl geformt und wachsen an Ästen, die kräftigen Baumstämmen entspringen. Dann sind da noch bunte Blumen und alle möglichen Pflanzen, die man sich in einem perfekt bestückten Naschgarten nur so wünschen kann. Beerensträucher, Obstbäume und Gemüsebeete sind wunderbar angelegt. Es duftet im Paradies nach blühenden Blumen, reifen Früchten, Waldboden und dem frischen Wind, der leise durch die grünbunten Blätter raschelt. Natürlich gibt es dort auch Gewässer, sprudelnde Quellen, ruhige Seen und eine rauschende Brandung am Strand. Tiere haben ihre Heimat im Paradies gefunden. Alles ist friedlich. »Eva«, ruft Adam. Natürlich, das darf man nicht vergessen zu erwähnen. Zum Paradies gehören die ersten beiden Menschen. Als Adam und Eva kennen wir sie. Während der erste Schöpfungsbericht ohne eine namentliche Nennung von Menschen die Erschaffung der Welt beschreibt, wird im zweiten Schöpfungsbericht vor allem von der Erschaffung der Menschen berichtet und dann von ihrem Sündenfall. Aus Staub und Lehmboden formte Gott den Menschen. Adam wird der Name des Mannes werden. Das ist die hebräische Übersetzung von Mensch. Praktisch ist auch, dass Adama, was ja so ähnlich klingt, so viel wie Erde, Erdboden heißt. Eine doppelte Bedeutung. Der Name der Frau wird in der Bibel nur zweimal genannt. Und über die Bedeutung kann man sich nicht sicher sein. Die ins Leben rufende ist die gebräuchlichste Übersetzung. Adam und Eva. Dass man die beiden ersten Menschen beim Namen nennen kann, ist bedeutsam und schafft Nähe und eine persönliche Verbindung. Es entsteht sogar eine gewisse Vertrautheit mit ihnen, die ohne Namen sicherlich so nicht existieren würde. Das ist eine wichtige Funktion von Vornamen. Sie geben Identität. Durch Namen werden Menschen für die Umgebung greifbar und benennbar. Namen geben der unverlierbaren Würde eines jeden Geschöpfes einen einzigartigen Klang. Im Nationalsozialismus hat man bewusst untergraben, dass Namen eine Identität geben. Die Menschen in den Konzentrationslagern waren nur noch Nummern. Bei Nummern wiederum kann sehr leicht das Menschsein und vor allem die Würde abgesprochen werden. Gräueltaten, Mord, Erniedrigung und Sklaverei wird so der Weg geebnet. Grausam ist das. Für uns kaum auszuhalten. Nie wieder darf das geschehen. Unterschiedliche Projekte haben es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, die vergessenen Menschen hinter den Nummern wieder zu benennen. Hinter jedem Namen steht eine Geschichte, ein Schicksal, eine individuelle Persönlichkeit. Die Rückkehr der Namen ist ein solches Projekt, das auf Initiative des Bayerischen Rundfunks durchgeführt wurde. Über 1000 Menschen übernahmen die Patenschaften für jeweils eine Person, die der nationalsozialistischen Unrechtsregierung zum Opfer fiel. Mit einem Schild in der Hand standen die Paten mitten in der Münchner Innenstadt. Auf dem Schild konnte man den Namen und die Lebensgeschichte eines Menschen lesen, der im Hitlerregime entmenschlicht und ermordet wurde. Die Rückkehr der Namen ist ein Erinnerungsprojekt und der Versuch, den Menschen ihre genommene Würde zurückzugeben und den Nummern eine Identität. Einen Namen zu haben macht einen großen Unterschied. Einen Namen zu haben und bei diesem genannt zu werden, ist ein identitätsstiftender Moment. Deshalb ist die Namenswahl für Eltern eine solch wichtige Entscheidung. Ist sie dann getroffen, werden aus der Veröffentlichung des Namens eines Kindes gar Hollywood-reife Vorstellungen. Mit der Namenswahl geht eine gewisse Zukunftsprognose einher. Niedlich, gefühlsbetont oder durchsetzungsstark sollen die Menschen werden, denen diese Namen gegeben werden. Ganze Forschungsarbeiten gibt es dazu, wie Namen Lebenswege prägen oder bereits vorzeichnen können. Schließlich soll noch immer gelten: Nomen est omen. Natürlich spielt bei mancher Namensgebung auch die familiäre Tradition eine Rolle, weil Oma oder Uropa schon so hießen oder weil seit Generationen dieser Name weitergegeben wurde. Eine weitere Person reiht sich nun also ein in die Geschichte der Familie, in die sie hineingeboren wurde. Auch als soziale Marker können Namen genutzt werden. Neben dem Geschlecht lässt sich auch die ethnische Herkunft und relativ problemlos das Alter am Namen erkennen. Ein Walter ist mit ziemlich großer Sicherheit älter als ein Finn. Die Vergabe von Namen wandelt sich. Im Laufe der Jahre sind die Namen vielfältiger und internationaler geworden. Besonders wichtig ist heute bei der Auswahl, dass die Namen ausdrücken, was die Kinder für die Eltern sind. Einzigartig und unverwechselbar. Auf nichts hören Menschen so gut wie auf den eigenen Rufnamen. Selbst wenn ich noch so vertieft und konzentriert bin, sobald jemand meinen Namen ruft, werde ich gestört und höre hin. Dabei verrät der Klang des Namens oft schon, wie die Situation nach dem Rufen weitergehen könnte. Wer weiß es nicht, wie es geklungen hat, wenn die Mama gerufen hat, um mit mir zu schimpfen, weil ich etwas falsch gemacht habe. Wer erinnert sich nicht gern daran, wie gute Freunde den Namen gerufen haben, wenn etwas Aufregendes geschehen ist und man schnell dazukommen sollte, um es auch zu erleben? Der Klang meines Namens und das Hinhören auf das Gerufensein ist jedes Mal wieder ein besonderes Erlebnis. Wenn ich selbst einen Namen rufen kann, hat das natürlich dieselbe Auswirkung. Den Namen vom Gegenüber zu kennen, schafft nicht nur eine Vertrautheit, sondern verbindet Menschen miteinander. Ich kann mich nicht mehr verstecken, schließlich weiß ich ja, dass ich gemeint bin. Ich wurde persönlich gerufen. Nicht nur von meinen Mitmenschen, auch Gott sagt uns zu, dass er unsere Namen kennt, dass er uns ruft, weil wir ihm wichtig sind. Vor Gott sind wir keine beliebigen Nummern, sondern einzigartige Personen, die ihm vertraut sind.
In jener Zeit sprach Jesus: Ich bin der gute Hirt. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich führen und sie werden auf meine Stimme hören. Dann wird es nur eine Herde geben und einen Hirten.
Gottes Zusage, mich beim Namen zu kennen und Jesu Hinweis, dass er seine Schafe zusammenhalten wird, hat ein lebensveränderndes Potenzial und ist eine herausfordernde Aufgabe zugleich. Wie klingt Jesu Stimme für meine Ohren? Kann ich sie wahrnehmen? Was wird Jesus mir wohl zurufen? Ist es mir unangenehm oder kann ich mit voller Kraft der Stimme Jesu antworten?
Thank you.
Damit Schafe ihrem Hirten folgen, müssen sie die Stimme wirklich gut kennen. Sie sind dann schon eine geraume Zeit Teil der Herde und wissen, dass es der Hirte gut mit ihnen meint. Sie haben erlebt, dass er sich sorgt, dass man auf sie achtet, dass jedes einzelne Schaf zählt und keines auf der Strecke bleiben wird oder gar verloren geht. Sie durften friedlich grasen, weil der Hirte eine saftige Wiese für seine Herde gefunden hat. Zum Schutz vor wilden Tieren hat er Maßnahmen ergriffen und um die Tiere vor Verletzungen zu schützen, hat der gute Hirte vorher die Landschaft erkundet und sichere Wege gefunden. Alles, was das einzelne Schaf bisher erlebt hat, hat das Vertrauen in den Hirten gestärkt. Jetzt ist es ein leichtes, der Stimme zu vertrauen und sich führen zu lassen. Wir Menschen sind als ziemlich individualisierte Herde unterwegs. Gott ist dabei kein Individuum zu gering. Er setzt die Stimme so ein, dass ich meinen Namen aus seinem Rufen heraushören kann. Ich bin ein wichtiger Teil seiner Herde. Ich darf Gottes Stimme vertrauen. Gott ruft mich in seine Herde. Gott will eine persönliche Beziehung zu mir. Eine Beziehung ist aber keine einseitige Angelegenheit, sondern verlangt danach, dass alle beteiligten Personen miteinander interagieren. Der erste Schritt dafür ist, dass man sich ansprechen kann. Gott kennt unsere Namen. Seinen eigenen Namen hat er dem Mose offenbart. Ich bin, der ich bin. Die Namensnennung gibt Mose Zuversicht und den nötigen Mut für die anstehenden Aufgaben. Ich bin, der ich bin. Das gilt auch für mich. Die Namensnennung stellt eine Vertrautheit her und verdichtet die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Eine eindeutige Definition ist Gottes Name natürlich nicht, aber sein Name ist Programm. Gott ist da im Leben der Menschen und wird sich zeigen. Nicht, wie die Menschen es sich wünschen und vorstellen, sondern so, wie es Gott entspricht. Mose weiß nun, wer ihn sendet und dass auf Gott Verlass ist. Zudem kann er klar benennen, wer ihn sendet, in wessen Namen er unterwegs ist und in wessen Namen er handelt. Wer etwas in einem Namen tut, bringt einen Autoritätsbeweis für das eigene Handeln mit. Richter sprechen Urteile im Namen des Volkes, von dem alle Macht ausgeht. Im Namen meines Vorgesetzten habe ich schon Botschaften übermittelt und im Namen oder in Vertretung von jemandem wurden unzählige Dokumente unterzeichnet. Mein Handeln ist nicht mehr beliebig und durch mich alleine veranlasst, wenn ich in einem Namen handle, sondern gewinnt an Bedeutung. Bei einer Beerdigung habe ich erlebt, dass alle Menschen, die gekommen waren, um sich vom Verstorbenen zu verabschieden, zu einer gemeinsamen Feier im Anschluss eingeladen wurden. Uns erwartete kein klassischer Leichenschmaus, bei dem die engsten Familienangehörigen zusammenkommen sollten. Die Angehörigen haben im Namen des Verstorbenen eingeladen, weil es ihm wichtig war, Gemeinschaft zu stiften und die Menschen erfahren zu lassen, dass sie nicht alleine sind. Das war ihm zu Lebzeiten schon ein großes Anliegen, weil er selbst die Kraft des guten Miteinanders hat spüren dürfen. Dies soll nun weitergeführt werden. Die Angehörigen handeln im Namen des Verstorbenen und erinnern durch die Einladung an ihn. Sie erfüllen seinen Auftrag und dieser ist ihnen Ansporn. Im Namen zu handeln ist durchaus auch herausfordernd und die gestellten Aufgaben können zu Grenzerfahrungen werden. Gleichzeitig kann durch die Beauftragung, in einem Namen zu handeln, eine Kraft freigesetzt werden, von der man nicht gedacht hätte, dass sie in mir steckt. Die größte Antriebskraft für solche Taten ist mit Sicherheit die Liebe. Bono zum Beispiel singt in einem Lied der irischen Band U2 von dieser Liebe, die zum Handeln veranlasst. Er singt davon, dass ein Mensch im Namen der Liebe kam, dass ein Mensch kam, um Gerechtigkeit zu schaffen und dadurch einen gesellschaftlichen Umbruch zu bewirken. Und immer wieder wird im Refrain wiederholt, dass der Grund des Handelns die Liebe ist. In the name of love. Lukas formuliert in der Lesung des heutigen Tages nicht wörtlich so wie Bono, aber eine Verbindung zum Lied lässt sich herstellen. Was Gott tut, geschieht aus Liebe. In the name of love. Auch wenn wir dies nicht immer verstehen können.
Petrus sprach, erfüllt von heiliger Geistkraft, zu ihnen: Ihr Ratsherren des Volkes und ihr Ältesten, wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, wer ihm geholfen habe, so sollt ihr alle und das ganze Volk Israel wissen, durch den Namen Jesu aus Nazareth des Gesalbten, den ihr habt kreuzigen lassen, den Gott von den Toten auferweckt hat. Durch diesen Namen steht dieser Mensch gesund vor euch. Das ist der Stein, der von euch Bauleuten verächtlich zurückgewiesen und der doch zum Eckstein geworden ist. Durch niemand anderes gibt es Hilfe. Es gibt doch auch keinen anderen Namen unter dem Himmel, der den Menschen gegeben ist, durch den uns geholfen werden könnte.
Was Jesus durch sein Leben, Sterben und Auferstehen aus Liebe getan hat, ist unbegreiflich und bleibt ein Geheimnis des Glaubens. Es zeigt, wie wichtig wir Menschen Gott sind. Das wunderbare Handeln Gottes in der Welt endet aber nicht mit der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu. Jesus beruft Menschen in seine Nachfolge, die das, was sie vom Evangelium verstanden haben, in die Tat umsetzen sollen. Im Namen Gottes handeln Menschen auch heute noch und geben Gott in der Welt ein Gesicht, Hände, Füße und eine Stimme. Dabei muss die schöpferische Kraft, die hinter dem Tun steckt, nicht vorangetragen werden. Mit Sicherheit wird aber im Handeln durchscheinen, mit welcher tiefen Hoffnung das Leben gemeistert wird und in wessen Namen wir handeln. Sich aus dem Glauben heraus einsetzen für eine bessere Welt, dieses Motto haben sich aktuell viele junge Menschen in Deutschland und sogar weltweit auf die Fahne geschrieben. Seit dem 18. April um 17.07 Uhr haben über 2500 Gruppen wieder 72 Stunden lang Zeit, um ökologische, soziale, politische, religiöse und viele weitere Projekte umzusetzen. Die 72-Stunden-Aktion, die der Bund der deutschen katholischen Jugend nun bereits zum dritten Mal auf Bundesebene ausgerufen hat, lässt junge Menschen im Auftrag des Herrn unterwegs sein. Die Jugendlichen erfahren, dass sie nicht zu jung sind, um eine Veränderung zu bewirken. Sie erleben Gemeinschaft, Solidarität und kommen zum Gebet zusammen. Ihre Verankerung im Glauben ist vielleicht nicht auf den ersten Blick zu erkennen, wenn in Biotopen gearbeitet wird, im Seniorenwohnen der Gemeinschaftsbereich renoviert oder ein Spendenlauf für die Partnergemeinde in Südamerika veranstaltet wird. Aber wenn heute Abend die 72 Stunden abgelaufen sind, dann ist die Welt an vielen Orten ein bisschen besser gemacht worden. Dann erzählen strahlende Augen und dreckige Hände von den Erlebnissen der vergangenen Tage. Dann wird sichtbar, was gemeint ist, wenn Gott die Menschen beim Namen ruft und der Ruf auf fruchtbaren Boden fällt. Dann zeigt sich, dass Gottes Geistkraft dabei unterstützend gewirkt hat, die Talente einzusetzen, die tief im Innern schlummern. Die unterschiedlichen Projekte der 72-Stunden-Aktion zeigen, wie großzügig Gott war, als er die Charismen verteilt hat und wie bunt diese Welt ist, weil Menschen ihre Talente zur Verfügung stellen. 72 Stunden sind ein überschaubarer Zeitraum, wenn man ein ganzes Menschenleben in den Blick nimmt, sogar nur ein sehr kleiner Abschnitt. Gleichzeitig ist alle Zeit gut genutzt, die beim Hinhören hilft, wenn Gott meinen Namen ruft, weil er genau mich brauchen kann für die Aufgaben, die zu bewältigen sind.
Hey, du weißt, du bist nicht alleine, denn wir werden da sein, wenn du uns brauchst. All die Hindernisse und all die Schwierigkeiten können wir nur gemeinsam überschreiten. Unser Glaube kann Berge versetzen, vielleicht auch mehr. Das ist unser Leben in 72 Stunden. Lass uns was bewegen. Es ist unser Glaube, den wir leben, denn wir wollen. Lass uns was bewegen in 72 Stunden. Und die Welt ein kleines bisschen.
bisschen besser machen, haben wir uns doch geschworen. Wir können nur was bewegen, wir können nur was erreichen, wenn wir alle zusammenhalten. Unser Glaube kann Berge versetzen und vielleicht auch mehr. Lass es unser Leben in 72 Stunden, lass uns was bewegen. Es ist unser Glaube, den wir leben, denn wir wollen nicht nur reden. Lass uns was bewegen in 72 Stunden. Und wir sind viele und wir halten. Hey, wir sind viele, ein ganzes Leben lang, wir sind viele. Und niemand bleibt allein, wir sind viele, weil alles besser werden kann in 24, 48, 72 Stunden. 24, 48, 72 Stunden. Das ist unser Leben in 72 Stunden. Lass uns was bewegen. Es ist unser Glaube, den wir leben, denn wir wollen nicht nur reden. Lass uns was bewegen in 72 Stunden. Lass es unser Leben in 72 Stunden. Lass uns was bewegen. Es ist unser Glaube, den wir leben, denn wir wollen nicht nur reden. Lass uns was bewegen.
Unser Glaube kann Berge versetzen, heißt es immer wieder im Mottolied der 72-Stunden-Aktion. Es ist das Vorzeichen für die Sozialaktion, die vor vielen Jahren genau aus diesem Beweggrund ins Leben gerufen wurde. Der Glaube an Gott macht Menschen stark, hoffnungsvoll und mutig. Für Gott ist nichts unmöglich. In Gottes Namen können Berge versetzt werden. Das sollen junge Menschen erfahren dürfen. Und durch die jungen Menschen die Welt. Das Kreuzzeichen fasst diese Erfahrung eigentlich gut zusammen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes sage ich und stelle mich, meinen Tag, mein Gebet unter das Zeichen der Erlösung. Zwei Kreuzbalken zeichne ich dabei. Den einen, der Himmel und Erde miteinander verbindet, also mich und Gott. Den anderen, der die Brücke schlägt unter uns Menschen. Wenn man die Arme ausbreitet und den eigenen Körper zum Kreuzzeichen werden lässt, dann kann man beobachten, wo sich die beiden Holzbalken treffen, im Bereich des Herzens. Was man einmal mit dem Geist begriffen hat, kommt auf dem Weg zur Umsetzung in die Hände oder Füße am Herzen vorbei. Das Kreuz fasst die Dimensionen des Handelns noch einmal zusammen. Im Namen Gottes möge geschehen, was zu tun ist, damit die Erde ein Ort der gelebten Nächstenliebe wird. Die Verbindung zu Gott ist der Ausgangspunkt und die Liebe die treibende Kraft für alles, was durch mich geschehen soll. So möchte ich beten mit den Worten des Aktionsgebetes der 72-Stunden-Aktion. Guter Gott, wir wollen Berge versetzen. Mit dir gemeinsam sind wir unterwegs. Wir wollen offenherzig sein, anpacken und weiterdenken. Segne unser Tun. Im Namen des Vaters, der uns beim Namen kennt, und des Sohnes, der uns in seine Nachfolge ruft, und des Heiligen Geistes, der uns antreibt und unterstützt, aus Liebe zu handeln. Amen.